Damals. Das Magazin für Geschichte präsentiert.
Damals und heute. Der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
David.
Felix.
Folge 100. David.
Hurra!
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 Ja, David. Wir feiern unsere 100. Folge.
Ist das nicht schön?
Das finde ich schlecht, ne? Und dass wir noch da sind und immer weitere neue Folgen aufnehmen, das verdanken wir natürlich einzig und allein unseren Hörern. Denn wenn ihr uns nicht zuhören würdet, dann würden wir auch nicht immer neue Folgen produzieren.
Das ist sehr richtig. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr uns zuhört, die ihr uns folgt bei Spotify, Apple und so weiter, bei allen anderen Podcast-Plattformen. Und vielen Dank an alle, die uns Feedback geben mit Kommentaren und Nachrichten in den sozialen Medien und die ihre Bewertungen abgeben und ein paar nette Sätze schreiben. Das freut uns wirklich immer sehr, wenn wir das lesen. Und als kleines Dankeschön an euch, unsere Hörer, haben wir auch etwas für euch heute.
Genau, wir verlosen anlässlich des Jubiläums 10 Sonderbände von damals und ein Damals-Plus-Abo. Dann könnt ihr dann alle Artikel aus dem aktuellen Heft online lesen und auch auf das große Heftarchiv zurückgreifen und jahreweit zurücklesen.
Das heißt, mit Lesestoff seid ihr dann erstmal versorgt. Wenn ihr das gewinnen möchtet, geht einfach auf damals.de/gewinnspiel. Da findet ihr dann alles Weitere.
Richtig. Okay, damit soll der Feierlichkeiten Genüge getan sein. David, wir begeben uns jetzt lieber in den Wald. Aber nicht in irgendeinen Wald, sondern in einen Wald, in dem ein seltsamer grüner Bogenschütze sein Unwesen treibt. Wir begeben uns nämlich in den...
In den Sherwood Forest.
Yes. Das bezeichnet heute einen gepflegten Landschaftspark, aber im Mittelalter war es ein ziemlich großer Wald, eben an Waldgebieten schon damals eher arm in England. Dementsprechend ging hier schon William the Conqueror gerne auf die Jagd. Und 1362 trafen sich hier König Edward III. Und der französische König Johann II. Zur Jagd, nachdem der letztere in der Schlacht von Poitiers vom schwarzen Prinzen Edward of Woodstock gefangen genommen worden war. Noch heute kann man im Sherwood Forest übrigens einen Baum bewundern, den möglicherweise schon William the Conqueror bewundert hat. The Major Oak ist um die 1000 Jahre alt und die Legende sagt, dass schon Robin Hood und seine Männer einst auf diesen Baum herumgeklettert sind.
Über den reden wir heute natürlich. Also über den legendären Robin Hood.
Genau.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, findest du es angemessen, dass wir heute in unserer 100. Folge über jemanden reden, den es nie gegeben hat? Das ist ja eine fiktive Figur.
Ja, das finde ich angemessen, David. Immerhin ist es eine der bekanntesten Figuren des Mittelalters überhaupt. Eine Figur, die wirklich jedes Kind kennt. Der können wir schon mal auf den Grund gehen, denke ich.
Das ist richtig. Dann leg mal los.
Mach ich. Bleiben wir mal bei der Geografie. Jedes Kind weiß, Robin Hood lebte im Sherwood Forest in der Nähe der Stadt Nottingham.
Der Sheriff von Nottingham ist ja sein größter Widersacher.
Genau. Nun ist es ja bis heute so, dass es in England einen starken Gegensatz zwischen Nord- und Südengland gibt. Das betrifft die Landschaft, die Sprache und die Kultur. Und dieser Gegensatz ist nichts Neues. Es gab ihn nämlich schon im Mittelalter. Und Nottingham war damals so etwas wie das Tor vom eher urban geprägten Süden in den wilden Norden, der viel dünner besiedelt war, der viel weniger urban war und der viel weiter weg war vom Einfluss des Königshofes. Und dass Robin Hood gerade hier platziert wurde, das war natürlich kein Zufall.
Er lebt am Rande der Zivilisation.
Genau. Aber dazu gleich noch mehr. Schauen wir uns erstmal an, wie, wo und wann diese Figur Robin Hood das erste Mal in den Quellen auftaucht. Und das beginnt mit der Frage, ob diese fiktive Figur vielleicht ein reales Vorbild gehabt haben könnte oder eher nicht.
Dieser Frage sind sicher viele Historiker mit Elan nachgegangen.
Ja, nun ist es so. Robin Hood, das klingt ja erstmal nach einem Namen, den es gegeben haben könnte. Robin ist eine Variante von Robert und Robert war seinerzeit neben John Edward, Henry, Richard und William einer der populärsten Männernamen in England. Nachnamen waren noch nicht so verbreitet, aber Hood heißt ja Kapuze und die Kapuze war ein beliebtes Kleidungsstück in allen Schichten der Gesellschaft. Landarbeiter trugen sie, ebenso wie Mönche und Studenten und auch Adlige trugen Kapuze. Als Beiname zumindest war Hood dementsprechend nicht nur denkbar, sondern auch nachweisbar. Und auch das Zusammenspiel aus Vor- und Beinamen Robin Hood, das taucht überraschend häufig als Bezeichnung für jemanden in Schriftstücken auf, mehrfach auch in Gerichtsakten als Name von Straftätern. Was ja ein Hinweis auf ein mögliches Vorbild sein könnte. Die Figur ist ja ein Outlaw, ein Räuber. Das Problem ist nur, dass eben nie mehr als dieser Name dasteht.
So richtig taugen diese Quellenfunde also nicht als plausible Vorbilder, willst du damit sagen?
Genau das will ich damit sagen. Die frühesten Erwähnungen, mit denen ganz sicher die literarische Figur Robin Hood gemeint war, die sind dann ebenso kurz, aber sie liefern wenigstens Anhaltspunkte. Fangen wir mal mit der frühesten Erwähnung an. Die stammt aus einem sehr berühmten Werk, nämlich wird Robin Hood im Piers Plowman von William Langland erwähnt. Piers Plowman ist ein monumentales Gedicht aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und es gilt als eines der frühesten großen literarischen Werke in englischer Sprache. Das braucht uns hier jetzt aber nicht weiter zu interessieren. Wir interessieren uns nur für einen Satz daraus. Und zwar sagt eine der Figuren: I cannot perfectly my paternoster as a priest it thingeth, but I can rhymes of Robin Hood and Randolph Earl of Chester.
Also auf Deutsch: Ich kann das Vaterunser nicht genau wiedergeben, aber ich kenne die Verse über Robin Hood und Randolph, den Earl of Chester. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Offenbar sind zu dieser Zeit schon Gedichte von Robin Hood in Umlauf. Und Langland geht davon aus, dass seine Leser bzw. Zuhörer sie kennen, sonst hätte er die Anspielung ja nicht untergebracht.
Eben.
Wer ist denn dieser Earl of Chester, also die andere Figur, die in dem Satz genannt wird?
Also die Figur hatte tatsächlich ein historisches Vorbild. Randolph war der vierte Earl of Chester und einer der Anführer des königlichen Heeres in der Schlacht von Lincoln. An Einfluss übertroffen wurde er seinerzeit nur von William Marshall, dem berühmten Turnierkämpfer, der gerne als bester Ritter aller Zeiten bezeichnet wird. Den habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Der wäre vielleicht auch mal was für eine Extra-Folge. Und da könnten wir dann auch nochmal über den Earl of Chester reden. Heute reden wir aber über Robin Hood. Das war jetzt der erste Hinweis auf Geschichten von Robin Hood, der gleichwohl noch nichts über den Inhalt dieser Geschichten aussagt. Ich nenne daher mal zwei weitere Hinweise, die beide an etwas seltsamen Stellen auftauchen, aber ein bisschen mehr zu bieten haben. Im Jahr 1432 kritzelte ein Kanzleischreiber etwas an den Rand eines Dokuments, an dem er gerade arbeitete, und zwar: Robin Hood in a greenwood stood. Good a man was he.
Robin Hood stand im grünen Wald, er war ein guter Mann. Naja, da haben wir immerhin schon mal den Wald.
Und dabei soll es nicht bleiben. Aus der Zeit ist noch eine andere Notiz überliefert. Robin Hood in Sherwood stood. Hooded and heathered, hoosed and shot, 24 arrows he bar in his hundes.
Es geht voran. Robin Hood stand in Sherwood Forest mit Kapuze und Hut, Hosen und Schuhen. 24 Pfeile hielt er in seinen Händen. Das ist ja gleich ein Füllhorn an Informationen. Der Sherwood Forest, die Kapuze, die Pfeile, alles da.
Ja, das ist schon nicht schlecht, oder?
Unseren Zuhörern mag jetzt dämmern, an welch kargem Brot Medievisten und Althistoriker nagen. Aber von wann datieren denn die frühesten, etwas vollständigeren Geschichten?
Also, die Figur Robin Hood tritt im 15. Jahrhundert in zweierlei Gestalt in Erscheinung. Einmal als Protagonist der sogenannten Playgames und dann als Hauptfigur in einigen Balladen. Zu den Playgames kommen wir gleich noch. Wir reden jetzt erstmal über die Balladen. Über die Datierung der ältesten Stücke ist viel gestritten worden, aber im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass es drei Balladen gibt, die so etwa in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu Papier gebracht wurden. Wahrscheinlich bauen sie auf Geschichten auf, die schon mündlich tradiert wurden, aber nachvollziehen lässt sich das im Einzelnen nicht. Nun müssen wir aber erstmal klären, was eine Ballade eigentlich ist. Also David, was ist eine Ballade?
Eine Ballade ist eine Erzählung in Versform, ein erzählendes Gedicht, wenn man so will.
Richtig. Und diese frühen englischen Balladen sind recht einfach gestrickt. Eine Strophe hatte meist vier Verse, von denen sich dann immer nur der zweite und der vierte reimen. Das Versmaß war in der Regel der Jambus, das heißt, die zweite Silbe wurde betont. Dass dieser Jambus dominiert, das liegt einfach daran, dass das der natürlichen Satzmelodie der englischen Sprache entspricht. Im Englischen werden Artikel meist nicht betont und es gibt sehr viele einsilbige Wörter. Wenn man einfach nur sagt, the king oder a dog, oder he walks, oder she sings, oder one day, dann hat man jeweils schon sofort einen Jambus.
Die frühen Robin Hood-Balladen sind also keine technisch anspruchsvollen Werke.
Das kann man wirklich so sagen, ja. In ihnen wird auch nur selten irgendwas beschrieben oder erklärt. Dafür wird die Handlung ziemlich eilig vorangetrieben. Sie sind zudem ziemlich kurz. Also die drei Balladen, über die wir jetzt sprechen wollen, die haben zusammen nur knapp 200 Verse.
Das sind wirklich eher kurze Geschichten, aber du sagst ja, sie sind voller Action.
Es geht rasant voran, ja.
Naja, man kann ja auch in einen Kurzfilm viel Handlung quetschen, wenn man keine Zeit mit langsamen Kameraschwenks durch die Landschaft verschwendet.
So sieht das aus. Bevor wir jetzt zum Inhalt kommen, eine Sache vorweg. Das Setting der Balladen ist ziemlich unpräzise. Die Handlung spielt irgendwann in einem Land vor unserer Zeit, in dem ein König Edward herrscht. Nun war es so, dass zwischen 1272 und 1377, also mehr als 100 Jahre lang, in England immer ein König namens Edward regierte.
Und aus der Perspektive des 15. Jahrhunderts ist das so weit weg, dass ein einfacher Engländer zwar weiß, dass es eine Zeit gab, in der König Edward regiert hat, aber mir auch nicht und schon gar nicht welcher Edward. Da verschwimmen dann die Herrscher miteinander, ein bisschen so wie bei den alten römischen Königen, über die wir letztens gesprochen haben.
Exakt. Nun ein Wort zum Ort. Auch da sind die Balladen nicht sehr präzise, aber wir haben ja schon gesagt, eine Stadt hat eine prominente Rolle und zwar
Nottingham, das Tor in den Norden.
Genau. Und aus dem Wald und nach Nottingham begab sich Robin Hood auch in der ersten Ballade, über die wir heute reden. Robin Hood und der Mönch. Und zwar wollte er in Nottingham eine Messe besuchen. Er machte sich aber nicht allein auf den Weg, er nahm auch Little John mit.
Der ist also von Anfang an mit dabei.
Ja, der war von Anfang an mit dabei. Jedenfalls machen sich beide auf den Weg in die Stadt und unterwegs messen sie sich im Bogenschießen. Und Little John ist sich sicher, er hat gewonnen. Robin Hood will das aber nicht zugeben und beide streiten sich. Und Little John verlässt Robin. Der geht jetzt alleine nach Nottingham, geht wie geplant in die Kirche, wo ihn allerdings ein Mönch erkennt und als gesuchten Outlaw beim Sheriff verpfeift. Dessen Leute kommen dann und verhaften Robin und stecken ihn ins Gefängnis. Aber Robins Gefährten im Wald hören davon. Und Little John und ein anderer namens Mudge machen sich auf den Weg, um ihn zu befreien. Noch im Wald begegnen sie dem Mönch und seinen Pagen. Die sind gerade auf dem Weg vom Sheriff zum König, um dem von der Gefangennahme zu berichten. Und Little John und Mudge machen kurzen Prozess und bringen den Mönch um und den Pagen auch, denn man darf ja keine Zeugen hinterlassen.
Oh wow, das steht da so.
Ja, das steht da ziemlich wörtlich. Also Little John tötet den Mönch und als nächster Satz steht da denn So did Mudge the little page, for fear lest he would tell.
Also auf Deutsch, Mudge tötet den kleinen Pagen, damit er nichts erzählt.
Ja, jedenfalls nehmen die beiden jetzt dem Mönch seine Briefe ab, gehen damit zum König, der gibt ihnen sein Siegel und schickt sie zurück zum Sheriff. Mit dem Siegel weisen sie sich als königliche Botschafter aus und dann betrinken sie sich zusammen mit dem Sheriff und dann schleichen sie sich in den Kerker, töten den Kerkermeister und befreien Robin. Als der König davon hört, ist er zunächst sauer, weil sie den Mönch und den Pagen und den Kerkermeister umgebracht haben, aber er lässt sie nicht aufknüpfen, denn, Zitat, He's true to his master, said our king. Speak no more of the matter, said our king.
Also, er ist seinem Meister treu, sagte unser König. Sprechen wir nicht mehr von der Sache. Okay, ja. Er bewertet also ihre Treue zu Robin höher als ihre Missetaten.
Genau. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt noch kurz den Inhalt der beiden anderen Balladen vortrage und dann können wir uns alle drei zusammen genau angucken.
Einverstanden, leg los.
Also, Ballade 2 ist Robin Hood und der Töpfer. Und die geht so. Ein Töpfer kommt in den Wald, wo Robin und seine Gefährten ihn schon erwarten. Sie wollen in ihrem Wald Zoll von ihm erheben. Aber Little John warnt Robin. Noch niemand habe diesen Töpfer je zwingen können, Zoll zu zahlen, denn er versteht es zu kämpfen. Robin versucht es denn trotzdem, fordert den Töpfer zum Kampf heraus und verliert. Aber indem sie gegeneinander kämpfen, schließen sie Freundschaft und sie fassen einen Plan. Sie tauschen die Kleider. Robin verkleidet sich als Töpfer und geht mit den Waren des Töpfers nach Nottingham und verkauft sie dort auf dem Markt, und zwar weit unter dem Marktpreis. Die letzten Töpfe verschenkt er sogar, und zwar an die Frau des Sheriffs. Der Sheriff lädt ihn daraufhin zum Essen ein und erzählt ihm von einem Bogenschießwettbewerb in der Stadt. Robin gewinnt den Wettbewerb und erzählt dann dem Sheriff, er wisse, wo im Wald sich Robin Hood verstecke und dass er ihn hinführen könne. Der Sheriff kommt mit in den Wald. Robins Weggefährten überfallen ihn und nehmen ihm seine Wertsachen und sein Pferd ab. Aber Robin behält beides nicht. Er schickt das Pferd und die Sachen zurück in die Stadt zur Frau des Sheriffs. Den Töpfer aber entschädigt er für die verschleuderten Waren und gibt ihm ein Vielfaches von deren Wert als Entschädigung. Am Ende steht dann noch ein Loblied der guten Yeomanry. Was das ist, das erklären wir gleich. Und David, ich sehe dir an, es gibt sehr viel aufzuarbeiten an der Geschichte. Aber lass mich noch kurz auf die dritte Ballade zu sprechen kommen.
In Ordnung, ja, es gibt viel zu besprechen.
Die dritte Ballade ist die merkwürdigste. Robin hat einen Albtraum und er erzählt Little John davon. Er sei im Wald von zwei seltsamen Yeomen angegriffen worden. Wie gesagt, was Yeomen sind, das erklären wir gleich. Jedenfalls machen sich Robin und John jetzt auf den Weg, um im Wald nach diesen Yeomen zu suchen. Und sie treffen auf einen Mann, der schwer bewaffnet ist und dazu noch als Pferd verkleidet.
Ja, fahr fort.
Guy of Gisborne. John will mit ihm kämpfen, aber Robin übernimmt das selbst, woraufhin John wieder sauer ist, ihn verlässt und nach Barnsdale geht, wo sich zufälligerweise auch gerade der Sheriff aufhält, der denn Little John gefangen nimmt. Währenddessen hat Robin erfahren, dass Guy ein Kopfgeldjäger ist, der ihn, Robin, gefangen nehmen will. Robin gibt sich zunächst nicht zu erkennen, beide schießen um die Wette und Robin gewinnt. Nun gibt er sich zu erkennen, beide kämpfen gegeneinander und Robin tötet Guy. Doch damit nicht genug. Er schlägt ihm den Kopf ab und er verstümmelt den Kopf auch noch. Dann verkleidet er sich als Guy, geht zum Sheriff und zeigt ihm den verstümmelten Kopf und behauptet, das ist Robin Hood. Der Sheriff will ihn dafür belohnen und Robin erbittet sich, dass er derjenige sein darf, der Little John hinrichtet. Die Bitte wird ihm gewährt. Robin befreit John, der greift sofort zum Bogen und erschießt den Sheriff.
Wahnsinn, okay. Also das war's, ja?
Ja, das war's.
Okay, na gut.
Okay, jetzt dröseln wir das Ganze mal auf. Ich will erstmal über drei Dinge sprechen. Den Wald, den Yeoman und den Bogen. Fangen wir mal mit dem Wald an. Ich will dazu nochmal den Anfang von Robin Hood und der Mönch vorlesen. In the summer, when the woods are shining and leaves are large and long, it is very merry in the fair forest to hear the birdies' song. To see the deer draw to the dale and leave the high hills free and shadow themselves in the green leaves under the greenwood tree. It befell on Whitsun, early in a May morning, the sun up fair did shine and the merry birds did sing. This is a merry morning, said Little John. By him that died on the tree, a more merry man than I am one lives not in Christianity.
Na, das klingt doch alles sehr lieblich. Die Bäume sind schön grün, die Vögel zwitschern, das Wild grast friedlich und Little John ist bester Dinge.
Ja eben, was ist das denn bitte für ein Wald?
Ja, ist jedenfalls ein stark idealisierter oder romantisierter Wald.
Oh ja, das ist ein Wald, wie ihn sich ein Städter vorstellt. Das ist ein Naherholungsgebiet. Das ist ganz sicher nicht der reale Wald. Das ist eine Waldfantasie, ein Imaginationsraum, in dem aufrechte Outlaws und finstere Gestalten wie Guy of Gisborne unterwegs sind.
Also irgendwie eine Märchenlandschaft. Mal abgesehen davon, dass romantisch ja nicht unbedingt unrealistisch bedeutet. Aber in der Geschichte ist der Wald eindeutig ein Gegenpol zur Stadt, wo der Markt ist, wo der Sheriff lauert, der Robin und Little John gefangen nehmen will und wo man sich selbst vor Mönchen in Acht nehmen muss.
Oh ja. Und nicht umsonst spielen die meisten wichtigen, spannenden und dramatischen Szenen nicht im friedlichen Wald, sondern in der Stadt. Aber nicht nur der Wald erfährt Lob, sondern auch die gute Yeomanry. Also David, was ist ein Yeoman?
Das ist ein Yeoman. Heißen sie nicht die Wachen im Tower, also die mit den lustigen Uniformen?
Bestimmt, die heißen auch Yeoman. Die Yeomen of the Guard sind die älteste noch existierende Leibwache der englischen Könige. Sie sind 1485 nach der Schlacht von Bosworth Field das erste Mal belegt. Das war die Schlacht, in der Richard III. Getötet wurde.
Ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd.
Genau. In der Schlacht war es so, dass Richard versuchte, die Schlacht schnell zu beenden, indem er seinen Gegner Henry Tudor tötet. Er greift ihn dann direkt an. Aber Henrys Bodyguards können den Angriff abbremsen und der Ritter William Stanley kam dann Henry zu Hilfe und Richard verlor dann im Kampf erst sein Pferd und schließlich auch sein Leben. Henry aber erklärte seine Leibwächter, die ihn dabei gerettet hatten, zu den Yeomen of the Guard und wies ihnen bei der Krönung denn einen Ehrenplatz zu. Die Yeomen kämpften übrigens 1743 das letzte Mal in der Schlacht von Detting. Das war die letzte Schlacht, bei der ein englischer König persönlich anwesend war. Und das zeigt auch schon ihre Rolle. Anders als andere Gardeeinheiten waren sie stets eine echte Leibgarde, deren Aufgabe der Schutz des Königs war. Heute haben sie vor allem zeremonielle Aufgaben. Und die Yeoman Warders, die im Tower sind, das ist eine Abspaltung dieser Gardeeinheit. Das waren die Yeomen, die der Form halber im Tower verblieben, auch nachdem der König kaum noch im Tower war.
Okay, das erklärt uns aber noch nicht wirklich den Begriff Yeoman.
Ja, das stimmt. Das Wort wird auf Deutsch gerne mit Freisasse übersetzt. Also mit dem Begriff für einen freien Bauern, der sein eigenes Land bewirtschaftet. Aber das ist nur ein Teil der Bedeutung. Seinen großen Auftritt als literarische Figur hat der Yeoman in den Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer. Neben dem Piers Plowman, den wir schon erwähnt haben, ist das das andere große Werk englischer Literatur des Mittelalters. Und in diesem Werk tritt ein Yeoman auf, und zwar als bewaffneter Diener eines Ritters. Und er trägt einen grünen Mantel und er ist bewaffnet mit Pfeil und Bogen, mit Schild, Schwert und Dolch.
Also sieht schon irgendwie so aus, wie Robin Hood gerne dargestellt wird.
Ja, genau. Nun ist dieser Yeoman zwar ein Diener, aber er ist durchaus eine Figur, die selbstbewusst auftritt. Und das auch zu Recht. Denn das Wort dienen war deutlich positiver konnotiert, als es heute ist. Im Grunde war jeder ein Dienstmann, auch Ritter und Grafen waren, ihrem Selbstverständnis nach, Dienstleute.
Klar, Dienst ist da was Positives und keineswegs was Unterwürfiges. Dienen ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, wie es heute noch im Militärwesen verstanden wird. Also ich diene oder ich habe gedient, im Sinne von ich war beim Bund. Das wird also als was Positives gesehen. Auch im Zivildienst oder auch im Staatsdienst steckt diese positive Bedeutung vom Dienst ja noch drin.
Genau. Oder ein Yeoman, also ein bewaffneter Diener, war durchaus ein angesehener Mann. Dazu muss man sagen, dass Bedienstete in England hierarchisch geordnet waren. An der Spitze standen die Squires, die häufig selbst adelig waren. Dann kamen die Yeomen und dann die Grooms. Die lateinische Übersetzung von Yeoman ist übrigens Valetus. Und das findet sich im modernen Englisch in Valet wieder.
Kammerdiener. beziehungsweise im modernen Gebrauch auch die Leute, die für einen das Auto parken.
Genau. Ein Valetus war auch der Autor der Canterbury Tales, Geoffrey Chaucer. Und der legte selbst einen bemerkenswerten sozialen Aufstieg hin. Er heiratete nämlich eine Frau aus dem Gefolge von Philippa von Hennegau, der Gemahlin von Edward III. Und die Schwester seiner Frau hatte eine Affäre mit John Gaunt, dem Herzog von Lancaster, der nach dem König der mächtigste Mann im Land war. Und nach dem Tod seiner Frau heiratete John Gaunt dann auch seine Geliebte. Und auf einmal war Geoffrey Chaucer damit der Schwager des Herzogs von Lancaster, er, der ein Yeoman war.
Verstehe. Ein Yeoman kann mit etwas Glück also durchaus eine sehr hohe Stellung bekommen.
Genau. Dazu muss man sagen, das späte Mittelalter war in England durchaus eine Zeit sehr hoher sozialer Mobilität. Und das lag vor allem auch an der Pest. Es gab nämlich einen Arbeitskräftemangel. Und das war eine gute Zeit, besonders für Yeoman.
Also mal abgesehen von der Pest natürlich.
Ja, sie mussten die schon überleben, das stimmt. Aber wenn sie das taten, dann hatten sie Aufstiegschancen. Und zwar sowohl die Bediensteten als auch die Freibauern, die in dieser Zeit ihre Position gegenüber den großen Grundherren wirklich stärken konnten. Gleichzeitig differenzierte sich in dieser Zeit die Gesellschaft immer stärker aus. Lange hat es in England nur zwei Adelstitel gegeben, den Knight und den Earl. Und nun kam eine ganze Reihe neuer Titel hinzu. Der Duke, der Marquess, der Viscount, der Baron und auch der Niederadel differenzierte sich aus. Es gab den Knight, den Esquire, den Gentleman. Und diese Distinktion war auch deshalb erforderlich, weil es so viele Aufsteiger gab. Diese Differenzierung zeigte sich aber nicht nur in den Titeln, sondern auch in den Waffenordnungen. In England gab es das Assize of Arms. Das war ein königliches Gesetz, das jeden freien Mann verpflichtete, bestimmte Waffen zu besitzen, um im Kriegsfall einsatzfähig zu sein. Das Gesetz wurde mehrfach erneuert und im Assize of Arms von 1252 wurde als Yeoman jemand definiert, der aus seinem Grundbesitz ein Jahreseinkommen von mehr als 40 Schilling bezog. Und so ein Yeoman hat im Kriegsfall anzutreten mit einem Bogen, einem Dolch, Schwert und Schild.
Kommen wir jetzt zum Bogen.
Gleich. Es ist geschätzt worden, dass man ungefähr 12 Hektar Land besitzen musste, um daraus 40 Schilling im Jahr an Einkommen zu erzielen. Und diese 40 Schilling spielten bis ins 19. Jahrhundert eine sehr wichtige Rolle im englischen Wahlrecht. Bis 1832 durften nämlich nur solche 40 Schilling Freeholders an den Wahlen zum House of Commons teilnehmen.
Wurde das nie an die Inflation angepasst?
Nein.
Okay. Ein Yeoman zu sein ist also schon ein wichtiger Status und geht auch mit gewissen Rechten einher. Ein Yeoman ist zwar kein Adliger, aber er ist auch kein Niemand.
Das ist korrekt, so kann man das sagen, ja.
Reden wir jetzt über den Bogen.
Tun wir. Ist dir dabei was aufgefallen? Also was den Einsatz des Bogens in den Robin Hood-Geschichten betrifft?
Er wird hauptsächlich bei Schießwettbewerben eingesetzt.
Ja, das stimmt. Er ist mehr ein Sportgerät als eine Waffe.
Also bis auf die Stelle, als Little John den Sheriff erschießt.
Ja, das stimmt auch. Nun ist es auch so, ein englischer Langbogen, das war keine einfach zu handhabende Waffe.
Das stimmt. Englische Langbögen sind sehr lang, an die 2 Meter, und die Zugkraft ist nicht unerheblich.
Ja, das stimmt auch. Zuggewichte um die 100 Pfund, also rund 45 Kilo, das war keine Seltenheit und das muss man erstmal ziehen können. Dieses Zuggewicht verlieh den Bogen eine enorme Durchschlagskraft. Es erforderte aber eben auch einiges an Kraft in den Schultern und ein gut ausgebildeter Bogenschütze, der konnte zudem bis zu 10 Pfeile pro Minute abfeuern.
Es ist ein Gerät für Experten, was wiederum für ein gewisses Ansehen Robins spricht. Und der englische Langbogenschütze, der den französischen Ritter von seinem Pferd schießt, der ist ja bis auf den heutigen Tag eine nationale Legende in England.
Oh, auf jeden Fall. Und du merkst vielleicht, wir landen damit wieder in einer ähnlichen Richtung wie mit der Yeomanry. Ein Yeoman, ein Bogenschütze. Wenn man das jetzt mal auf die soziale Hierarchie projiziert, wo kommt man da hin?
Ja, es ist zumindest sehr solide und damit auch sehr anschlussfähig.
In der Tat, ein Yeoman, das war niemand, der gesellschaftlich abgehoben war, aber es war jemand, der respektiert war. Jemand, in dem sich relativ viele Zuhörer wiedererkennen konnten. Nicht, weil sie Outlaws oder weil sie besonders gute Bogenschützen waren, sondern weil sie selbst einen Platz in der Gesellschaft einnahmen oder beanspruchten, der nicht allzu weit davon entfernt war. Schauen wir uns jetzt mal die anderen Figuren und die sozialen Beziehungen in den Geschichten an. Fangen wir mal oben an. Was wissen wir über den König David?
Er steht an der Spitze der Hierarchie, aber er repräsentiert gegenüber Robin und seinen Gesellen nicht das Gesetz, nicht die Obrigkeit. Er maßregelt sie nicht. Er weiß ihre Werte, ihre Treue zueinander durchaus zu schätzen.
Ja, das ist richtig. Wer repräsentiert stattdessen die Obrigkeit?
Der Sheriff von Nottingham.
Richtig. Und was ist mit dem Mönch?
Zumindest nicht vertrauenswürdig.
Und der Töpfer?
Der schon.
Und warum?
Weil er gut kämpfen kann.
Korrekt. Der Töpfer ist einer von den Guten, aber nicht, weil er so ein guter Töpfer ist. Er verdient seine Belohnung, die er von Robin erhält, nicht um seiner wahren Willen, sondern um seines Charakters willen, um seiner Tapferkeit und seiner Kampfkraft willen. Indem Robin hingegen ihn so großzügig entlohnt, stellt er im Übrigen was unter Beweis, David?
Die Freigebigkeit. Eine klassische Tugend, über die wir hier immer wieder geredet haben. Fragst du mich jetzt noch weiter ab?
Ja, ich merke, du hast aufgepasst. Ist alles okay. Diese eine Geschichte mit dem Töpfer, die finde ich auch deshalb sehr bemerkenswert, weil Robin sich der Dynamik des Marktes und dem Verhandeln, dem Profitstreben so komplett widersetzt. Er verschenkt die Waren einfach, die der Töpfer ihm anvertraut hat.
Aber er belohnt ihn für seine Stärke und seinen Charakter.
Genau. Also Robin ist deutlich keine moderne Figur, er ist eine konservative Figur. Er beurteilt Leute nach ihrem Charakter.
Und er entzieht sich dem modernen Leben, in dem er im Wald lebt. In den Geschichten der Moderne ist es ja meist eher so, dass die Stadt für Sicherheit sorgt und im Wald die Gefahren und die Barbarei lauern. Nicht umgekehrt.
Ja, das sehen zumindest die Stadtbewohner so, nicht die Landbewohner.
So ist es in der Literatur dann zumindest, ne?
Ja. Gut, auch die Werte innerhalb von Robins Gruppe, das sind konservative Werte. Treue, Loyalität, Gemeinschaft, die persönliche Verpflichtung untereinander, sich aus der Patsche helfen, auch wenn man sich gerade noch gezofft hat.
Interessant ist ja auch, dass Robin das Bogenschießen gegen Little John nicht gewinnt. Er ist also nicht der überlegene Held, aber er ist trotzdem der Anführer.
Ja, und als er aber auf sich gestellt ist, da gerät er sofort in Schwierigkeiten. Wie andererseits auch Little John in Gefangenschaft gerät, als er auf eigene Faust loszieht.
Nur gemeinsam ist man stark. Was auch auffällt, Maid Marian taucht in diesen Geschichten nicht auf.
Ja, das stimmt. Das ist eine reine Männergruppe. Und Maid Marian passt in diese Gruppe auch nicht so richtig rein. Denn wäre da jetzt eine sexuelle Rivalität, dann würde sich die Dynamik in der Gruppe verändern. Und dann würde sich auch die Machtbalance verändern. Dann würde Robin deutlich über den anderen stehen.
Na, ich denke, dass zumindest die Hollywood-Filme späterer Tage das Problem ganz gut gelöst haben. Aber okay, das Ideal ist die relativ egalitäre Gemeinschaft.
Das stimmt. Fällt dir noch was auf, was Robin aber nicht macht?
Er ist kein Wohltäter. Also von den Reichen stehlen und den Armen geben, das ist ja normalerweise das Erste, woran man bei Robin Hood eigentlich denkt. Oder was zumindest die meisten mit ihm assoziieren. Und in den Balladen kommt das praktisch nicht vor. Mal abgesehen davon, dass er die Sachen des Sheriffs an dessen Frau schickt. Er ist also zumindest nicht geldgierig, sondern er gibt auch ab. Aber vielleicht steckt in der Figur der Sheriffsfrau ja irgendwie auch schon Maid Marian drin.
Ja, Moment, Moment. Also, als Wohltäter sehen wir ihn in den Balladen nicht. Die Frau vom Sheriff, muss man ja auch sagen, ist auch nicht gerade der Bodensatz der Gesellschaft. Das kommt erst später, dass er den Armen abgibt. Und ich sage auch gleich noch was dazu. Aber vorher wollen wir uns noch eine Geschichte angucken, ehe wir uns den Playgames zuwenden, und zwar A Jest of Robin Hood. A Jest of Robin Hood ist wahrscheinlich um das Jahr 1500 entstanden, jedenfalls erscheint die Geschichte kurz nach 1500 in mehreren frühen Drucken.
Also ganz am Ende des Mittelalters.
Genau. Und erstmals ist hier der Versuch zu sehen, das Episodenhafte der Balladen abzulegen und eine etwas rundere Geschichte zu präsentieren.
Der Versuch. Gelingt es also nicht so recht?
Nee, nicht in jeder Hinsicht. Die Frage, wer Robin ist und wie er in den Wald gekommen ist, die bleibt zum Beispiel weiterhin offen. Aber er stirbt am Ende.
Ja, die Version kenne ich. Hat mich als Kind sehr mitgenommen. Er stirbt beim Aderlass. Also man lässt ihn verbluten.
Richtig. Die Geschichte ist viel länger als die bisher besprochenen Balladen und im wichtigsten Handlungsstrang hilft Robin einem Ritter, der von einem geldgierigen Abt um sein Vermögen betrogen wurde. Außerdem trifft er den König, der gerade inkognito unterwegs ist, und tritt gegen ihn im Bogenschießen an und der König gewinnt. Und Robin tritt daraufhin in seinen Dienst, aber das Leben am Hof missfällt ihm und er geht wieder zurück in den Wald. Am Ende wird er denn von einer Nonne und ihrem Liebhaber ausgetrickst und sie töten ihn, sie lassen ihn beim Aderlass verbluten.
Ich kann mich nur noch an den Aderlass erinnern. Das hat sich eingebrannt.
Ja, interessant sind für uns natürlich auch hier wieder die Rollen. Der König ist ehrenhaft und natürlich ein kompetenter Bogenschütze. Der Ritter ist auch ehrenhaft.
Nur der Klerus schneidet schlecht ab. Und der Hof.
Und der Hof. Und das ist spannend. Diese Geschichte scheint mehr in der Gegenwart angesiedelt als in dieser guten alten Zeit. Es geht ernster zu und pessimistischer und für Ritter und ritterliche Werte scheint die Zeit abgelaufen. Und auch Robin findet sich in dieser neuen Welt des Hofes nicht gut zurecht und der wird schlussendlich von der Welt verraten und umgebracht.
Wobei im Grunde ja auch in den alten Geschichten nicht alles rund läuft.
Ja, das stimmt auch wieder. Bevor wir uns jetzt angucken, wie sich der Stoff der Geschichten weiterentwickelt, schauen wir uns jetzt aber erstmal die Playgames an. Der Begriff ist leider nie wirklich zu übersetzen, weil die deutsche Sprache das nicht hergibt. Das Play bezeichnet im Englischen das Spiel im Sinne von Theaterspiel. Das Game bezeichnet ebenfalls das Spiel, aber im Sinne eines Sportwettbewerbs.
Also Theater und Wettkämpfe. Die Playgames sind beides.
Ja, die waren beides. Die Robin Hood-Spiele sind früh und zahlreich belegt, vor allem in den Dörfern und Kleinstädten im Südwesten Englands. Und sie fanden immer zu Pfingsten statt. Pfingsten wird in England auch Whitsun genannt und in England markiert es seit jeher den Beginn des Sommers.
Und das wird gefeiert.
Richtig. Pfingstspiele haben in England eine lange Tradition und auch die frühen Robin Hood-Balladen enthalten ja diese Referenzen auf den Sommer.
Stimmt. Im freundlichen, heimischen, schützenden Wald ist immer Sommer.
Eben. Die Robin Hood-Spiele bestanden aus mehreren Elementen. Dazu gehörten ein feierlicher Einzug von Robin Hood und seinen Kameraden, also der Dorfjugend im Grunde, der jungen Männer des jeweiligen Ortes. Und dann wurden kurze Szenen aufgeführt, häufig Kampfszenen, und es gab Sportwettbewerbe und natürlich Bogenschießen, Ringen, Steinstoßen. Und zu guter Letzt gab es dann einen geselligen Umtrunk, bei dem Spenden für gemeinnützige Projekte gesammelt wurden. Diese Spendenaktionen wurden als Whitsun Ale oder Church Ale bezeichnet. Dazu muss man sagen, die Spendensammler bedienten sich mitunter recht rustikaler Methoden. Ich bin bei meinen Recherchen unter anderem auf eine Beschwerde aus Yeovil in Somerset gestoßen, der zufolge dort ein Reisender auf einem Pferd gezwungen wurde, eine Spende zu geben, wenn er denn passieren wollte.
Das ist grob.
Ja, das war mehr Zoll als Spende. Für Yeovil ist allerdings auch bekannt, wie entschieden wurde, wer den Robin Hood spielen darf. Und das ist, glaube ich, für unsere Hörer interessant.
Lass hören.
Und zwar wurde dort jeweils ein respektierter Bürger ausgewählt, und zwar in der Regel jemand, der zuvor als Churchwarden, also als Gemeindevorsteher, gedient hatte. Und er durfte den Robin Hood spielen, aber im Gegenzug musste er die ganze Veranstaltung auch organisieren. Wobei die Kostüme und das Material dafür beim Gemeindevorstand lagen. Das heißt, es musste nicht jedes Jahr neu angeschafft werden.
Na gut, trotzdem musste er was dafür tun, also für die Ehre, Robin Hood spielen zu dürfen.
Jo.
Wer war denn die Zielgruppe der Spiele? Ein Churchwarden war ja ein respektierter Mann, wie du schon sagtest. Aber es geht schon darum, breite Schichten der Bevölkerung anzusprechen.
Ja, davon ist auszugehen. Im Prinzip waren die Spiele klassenlos. In jedem Fall war die Figur des Robin Hood auch in den oberen Gesellschaftsschichten bekannt. Und dafür begeben wir uns jetzt an den Königshof. Im Jahr 1510 wurde nämlich die englische Königin, das war damals Katharina von Aragon, in ihren Gemächern von Eindringlingen überrascht. Die Eindringlinge waren grün gekleidet, trugen Kapuzen und waren mit Pfeil, Bogen, Schwert und Schild bewaffnet.
Oha, vermutlich Höflinge mit zu viel Zeit und ohne Brettspiele.
Ja, es war der König höchst selbst, der 19-jährige Heinrich VIII., zusammen mit einigen seiner Hofleute. 5 Jahre später gab es ja noch einen anderen Vorfall. Der König und die Königin ritten geradeaus.
Moment, war das immer noch Katharina von Aragon? Heinrich hat ja einen gewissen Verschleiß gehabt.
Ja, das stimmt, aber diese erste Ehe hielt tatsächlich mehr als 20 Jahre. Erst als klar wurde, dass Katharina keinen Thronfolger mehr gebären würde, da bemühte sich Heinrich VIII. Um die Scheidung. Jedenfalls war das, was jetzt kommt, noch relativ am Beginn der Ehe. Beide ritten aus und als sie auf einen Hügel namens Shooter's Hill kamen, das liegt östlich von London bei Greenwich, da wurden sie von einer Gruppe grün gekleideter Yeomen überfallen. Die Yeomen erklärten Outlaws zu sein und führten sie in den Wald, bis auf eine Lichtung, wo sie von Robin Hood empfangen und dann zu einem großen Bankett eingeladen wurden.
Ich nehme an, dass dies auch keine echten Outlaws gewesen sind.
Natürlich nicht, das waren Mitglieder der Leibgarde.
Okay, offenbar ist Robin Hood wirklich reif für den Hof geworden.
Das war er. Nun war es so, dass sich die Verhältnisse in England im 16. Jahrhundert wirtschaftlich und politisch stabilisierten. Heinrich VIII. Und später Elisabeth I. genossen sehr lange Regierungszeiten, die Wirtschaft wuchs, die Bevölkerung wuchs auch und die oberen Schichten, der Hochadel, aber auch der Niederadel und das wohlhabende Bürgertum profitierten massiv von der Enteignung der Klöster unter Heinrich. Denn Kirchen und Klöster, die hatten bis dahin rund ein Drittel des Grundbesitzes in England inne gehabt.
Und das Land fällt nun ihnen zu.
Richtig. Viele Yeomen wurden nun Teil der Gentry, des Landadels. Sie hatten sich jetzt etabliert und auch Robin Hood wurde sesshaft. Und zwar auch dank der Frau, die ihm nun an die Seite gestellt wurde. Du hast ihren Namen vorhin schon mal genannt.
Maid Marian.
Genau. Diese Namenskombination, Robin und Marian, war übrigens ein Klassiker. Bereits im 13. Jahrhundert dichtete der Franzose Adam de la Halle das Theaterstück Jeu de Robin et Marion, das erste weltliche französische Theaterstück überhaupt, das überliefert ist und das damit auch ein wichtiger Teil der Literaturgeschichte ist.
Und daher wird der Name übernommen.
Sicher belegen lässt sich das nicht, aber das Stück war besonders in der Gegend um Bordeaux populär und die Gegend gehörte ja im Mittelalter zu den englischen Besitzungen auf dem Festland. Daher ist diese These zumindest nicht völlig unplausibel, dass man sich daher bedient hat.
Verstehe. Und Marian wirkt nun zivilisierend auf Robin.
Sie macht ihn jedenfalls für die etablierteren Schichten akzeptabler.
Er ist jetzt also nicht mehr nur Kopf einer Männerbande, sondern lebt ordentlich in einer monogamen Beziehung.
Richtig. dass Marion nun auftauchte, hatte aber auch noch eine weitere Folge. Und zwar legten die Geschichten jetzt deutlich das Episodenhafte ab und gewannen an Linearität. Robin wurde jetzt zu einer Figur, die nicht einfach da war, sondern die sich im Laufe der Story entwickelte und die damit auch komplexer wurde. Nun lässt sich diese Komplexität einfacher in Literatur abbilden als in Playgames. Und diese Playgames verschwanden auch bald fast völlig. Das hatte aber nichts mit Marion zu tun, sondern mit den konfessionellen Spannungen im Land.
Die Pfingstspiele sind Elisabeth ein Dorn im Auge.
Ja, die passt dir nicht. Überhaupt Robin Hood und diese ganzen herrenlosen, gewaltbereiten Männer, das war nicht ihrs.
Ja, die sind durch die Zeiten ein Problem.
Aber für Robin Hood war das kein Problem. Er verabschiedete sich einfach von den Dorffesten und betrat die Bretter des Londoner Theaters.
Ja, das ist eine quirlige Szene zu der Zeit. Shakespeare, Marlowe, die Chamberlain's Men, die Admiral's Men.
Und stopp. Bei den Admiral's Men halten wir an. Aus der Zeit um 1600 sind 7 Bearbeitungen des Stoffes für die Londoner Bühne bekannt. Aber die erfolgreichste war die der Admiral's Men. Am Theater beteiligt war in diesen Tagen auch Philip Henslowe, der einer der bekanntesten Produzenten seiner Zeit war. Die Figur taucht übrigens auch in diesem Film Shakespeare in Love auf. Für alle, die den gesehen haben, gespielt wird er darin von Geoffrey Rush.
Wem zudem nichts einfällt. Er spielt den Sprachtrainer in The King's Speech, er spielt den Schneider in Der Schneider von Panama und er spielt Barbossa in Fluch der Karibik. Und er spielt auch ausgerechnet Elisabeths Geheimdienstchef, Sir Francis Walsingham, in dem Film mit Cate Blanchett.
Richtig. Jedenfalls beauftragte Henslowe damals einen der erfolgreichsten Autoren seiner Zeit mit der Bearbeitung des Stoffes und das war Anthony Munday, der nebenbei übrigens auch ein Geheimagent für Walsingham war.
Sieh an.
Munday hat in der Literaturwissenschaft nicht den besten Ruf, aber er war kommerziell einer der erfolgreichsten Autoren seiner Tage.
Er trifft also den Geschmack des Publikums. Und was macht er mit Robin Hood?
Er machte einen Adligen aus ihm, der sich in den Wald zurückgezogen hat. Robert Earl of Huntington. Das Stück geriet allerdings etwas zu lang. Es wurde daher von einem anderen bekannten Autor seiner Zeit nachbearbeitet, von Henry Chattel. Der teilte es auf und machte 2 Stücke daraus. Und die waren immerhin so erfolgreich, dass auch William Shakespeare reagieren musste. In Wie es euch gefällt, schickt er seine Figuren schnurstracks in den Wald. Und ich zitiere mal aus der ersten Szene des ersten Aktes. Where will the old Duke live? They say he's already in the Forest of Arden. And many merry men with him. And there they live, like old Robin Hood of England. They say many young gentlemen flock to him every day and fleet the time carelessly, as they did in the golden world.
Ah ja, der Herzog und die Merry Men lassen es sich im Wald gut gehen, wie der alte Robin Hood. Und Robin Hood als rebellischen Adligen haben wir später auch immer wieder in modernen Robin Hood-Geschichten. Nicht zuletzt in dem Film mit Kevin Costner. Hast du den gesehen?
Nein, aber du und zwar mehr als einmal, wie du mir erzählt hast.
Ja, das war meine allererste DVD und entsprechend habe ich den sehr, sehr oft gesehen. Ich möchte sagen dutzende Male, aber das mag stark untertrieben sein. Die jungen Leute von heute können sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass bei allen über 30-Jährigen der Film- und Musikgeschmack noch wesentlich davon geprägt war, was an Film und Musik zufällig im Haus war.
Ja, absolut. Jedenfalls war Munday damals nicht der Erste, der aus dem Yeoman einen Adligen gemacht hat. Diese Ehre gebührt einigen ernsthaften Historikern, die sich auf die Spurensuche nach einem realen Vorbild gemacht haben. Kurioserweise waren das damals alle Schotten.
Die hatten ein Fable für rebellische Outlaws und Naturburschen.
Ja, das scheint so. Die ersten, die es versuchten, waren Andrew of Wyndham und Walter Bower. Durchschlagende Wirkung aber entfaltete erst John Major.
Wie der Premierminister?
Ja, das war ein sehr anerkannter und respektierter Gelehrter seiner Zeit, der wurde gelesen und in seiner Historia Majoris Britanniae schrieb er einige sehr folgenreiche Sätze. Zitat: About this time it was, as I conceived, that there flourished those most famous robbers, Robert Hood, an Englishman, and Little John, who lay in wait in the woods, but spoiled of their goods, those only that were wealthy. They took the life of no man unless he either attacked them or offered resistance in defense of his property. Robert supported by his plundering 100 bowmen, ready fighters everyone with whom 400 of the strongest would not dare to engage in combat. The feats of this Robert are told in song all over Britain. He would allow no woman to suffer injustice, nor would he spoil the poor, but rather enrich them from the plunder taken from the abbots. The robberies of this man I condemn, but of all robbers he was the humanest and the chief.
Okay, auf Deutsch. Um diese Zeit, so nehme ich an, war die Blütezeit jener berühmten Räuber Robert Hood, ein Engländer, und Little John, die im Wald auf der Lauer lagen, aber nur jene ausraubten, die reich waren. Sie töteten niemanden, der sie nicht angriff und sich nicht wehrte. Roberts Raubzüge wurden von 100 Bogenschützen begleitet, allesamt gute Kämpfer, mit denen es 400 der stärksten Männer nicht aufnehmen wagten. Die Heldentaten dieses Robert wurden in ganz Großbritannien besungen. Nie erlaubte er es, dass einer Frau Unrecht geschah. Noch würde er die Armen berauben. Im Gegenteil, er gab ihnen von der Beute, die er den Äbten abnahm. Die Raubzüge dieses Mannes verurteile ich, aber von allen Räubern war er der menschlichste und der größte. Zitat Ende. Ja, da ist er endlich. Der Räuber, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt.
Da ist er. Das war aber noch nicht alles. Interessant ist auch, was sich hinter den Wörtchen About This Time verbarg. Und zwar versetzte Major Robin Hood in die Zeit von Richard Löwenherz und Johann Ohneland.
Ah, da haben wir das nächste Puzzleteil, das für die späteren Geschichten noch gefehlt hat.
Richtig. Und er machte ihn zum Rebellen gegen die illegitime Herrschaft Johanns und zum Anhänger des rechtmäßigen Königs Richards.
Also wird aus ihm ein Kämpfer für die rechte Sache in fast jeder Beziehung.
Jo. Und damit war denn im Wesentlichen das grundlegende Material zusammen. Nur eine Sache fehlte noch. Und damit kommen wir zu Sir Walter Scott.
Der Erfinder des historischen Romans und einer der erfolgreichsten Autoren seiner Zeit.
Der quasi im Alleingang die Highlands zu einem beliebten Reiseziel gemacht hat, genau. Willst du kurz was zu Scotts Arbeitsweise sagen?
Naja, er platziert fiktive Figuren in einem historischen Setting. Die Hauptfiguren seiner Geschichten sind Erfindungen, aber in den Nebenrollen tauchen auch immer wieder bekannte historische Figuren auf und das Geschehen um sie herum basiert auf realen Ereignissen.
Genau. Seine beiden wahrscheinlich erfolgreichsten Romane waren Waverly und Ivanhoe. Und über Ivanhoe müssen wir jetzt reden.
Auch das habe ich als Kind vorgelesen bekommen.
Ja, dann weißt du vielleicht, was jetzt kommt. Das Werk war damals für Scott besonders wichtig, weil er damit erstmals versuchte, sich auch auf dem englischen Buchmarkt zu platzieren. Zuvor hat er vor allem Themen aus der schottischen Geschichte bearbeitet und nun wollte er den Sprung auf den größeren englischen Markt schaffen. Ivanhoe spielt in der Zeit der Regierung Richard Löwenherz. Und im Laufe der Handlung erobert Ivanhoe zusammen mit Richard und mit Robin Hood, alias Robin of Locksley, eine Burg. Nun war es nicht neu, Robin in die Zeit Richard Löwenherz zu versetzen, das haben wir eben schon gesehen. Was neu war, ihn zu einem angelsächsischen Rebellenführer im Kampf gegen die bösen Normannen zu machen. Dann griff Scott die weit verbreitete These vom normannischen Joch auf, unter dem die Angelsachsen angeblich gelitten hatten. Und indem er das tat, passte Scott Robin dem Zeitgeschmack an.
Er macht aus ihm einen Freiheitskämpfer der Angelsachsen. Das macht ihm dann ja ein anderer Scott nach, nämlich Ridley Scott. Das ist der Robin Hood-Film mit Russell Crowe, der eigentlich einen zweiten Teil hätte bekommen sollen. Aber dafür hätten mehr Leute den ersten sehen müssen. Jedenfalls muss sich Russell Crowe in dem Film auch in erster Linie mit Invasoren herumschlagen.
Genau, daher kommt das. Scott, also Sir Walter, trug wesentlich dazu bei, dass diese Figur Robin Hood, die gerade so ein wenig in der Versenkung zu verschwinden drohte, bis ins 20. Jahrhundert gerettet wurde. Und da wurde aus dem bis dahin eher im englischsprachigen Raum bekannten Räuberhelden ein globaler Superstar.
Mit Hilfe Hollywoods.
Oh ja. Die Liste der Filme und Serien über Robin Hood ist wirklich gewaltig. Bereits der Stummfilm nahm sich dem Stoff an. Und im Jahr 1922, einer der ganz großen Stummfilmstars seiner Zeit, Douglas Fairbanks. Und dieser erste Film, der ist wirklich märchenhaft. Marion trägt wunderbare, lange, blonde Locken. Alle tragen lustige Hüte. Es wird sehr viel getanzt und gelacht. Und die Kampfszenen sind akrobatisch sehr eindrucksvoll, aber völlig überzeichnet und unrealistisch. Und Robin Hood, der legt so eine aristokratische Aura an den Tag. Er ist wie bei Monday schon der Earl of Huntington und er gewinnt ein Turnier und er steigt zum Heerführer Richards auf, geht auf den Kreuzzug, ehe er denn nach seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land einer Intrige des Guy of Gisemont zum Opfer fällt. Als Outlaw bekämpft er denn den bösen Sheriff von Nottingham, der die Armen bedrängt und dann befreit er mit Hilfe des heimgekehrten Richard seine Marion aus einer Burg von Johann Ohneland und dann tötet er Guy und dann heiratet er Marion.
Hui, da passiert ja ganz schön viel.
Ja, der Film ist auch 141 Minuten lang. Für die Zeit war das wirklich extrem lang. Er war auch enorm teuer, aber auch sehr erfolgreich. Wesentlich prägender bis in die heutige Zeit war dann aber der zweite große Film aus dem Jahr 1938 und mit Errol Flynn in der Hauptrolle.
Wieder ein sehr bekannter Name.
In der Tat. Und auch die anderen Rollen waren stark besetzt. Guy of Gisborne wurde zum Beispiel von Philip St. John Basil Rathbone gespielt, der damals einer der prominentesten Schauspieler war, wenn es darum ging, Schurkenrollen zu übernehmen. Das war seine Paradedisziplin.
Rathbone hat ja auch wirklich den Namen dafür. Hieß der wirklich so oder war es ein Künstlername?
Nee, der hieß wirklich so. Manch einem dürfte er übrigens bekannt sein als Sherlock Holmes. Er hat 14 Sherlock Holmes Filme gedreht, die auch heute noch ab und an im Fernsehen laufen. Gerade an Feiertagen, jetzt über Weihnachten liefen sie, glaube ich, wieder irgendwo. Was überhaupt auffällt bei diesem Robin Hood Film, ist, dass die Bösewichte allesamt von Briten gespielt werden, gleichzeitig aber eher das Auftreten von Nazi-Schergen an den Tag legen.
Der Film spiegelt die Zeit wider, in der er gedreht wird. Übrigens habe ich den auch gesehen. Im Gegensatz zu der Story mit dem Aderlass ist der Film eine wirklich tolle Kindheitserinnerung. Ich habe davon aber nur noch einige wenige Eindrücke im Kopf.
Ja, das war richtig große Genre-Kino. Jedenfalls war der Film viel politischer als der erste. Robin ist diesmal Robert von Locksley und er kämpft als angelsächsischer Wilderer gegen die bösen normannischen Feudalherren und er betreibt im Wald ein Lager für Verfolgte, die von den bösen Nazis, ich meine natürlich Johann und dem Sheriff fliehen mussten. Und indem er das tut, gewinnt er Marion für sich. Die Kampfszenen sind diesmal deutlich härter und Robin beschwört in patriotischen Reden die Freiheit und man muss sagen, das ist der Film, der den Maßstab gesetzt hat für die meisten weiteren Verfilmungen, wenn auch nicht für alle. Und man muss sagen, nach dem Film mit Flynn, da traute sich eine Weile lang kein großer Schauspieler mehr an die Rolle ran. Es brauchte denn wirklich einen echten englischen Helden, um sich der Rolle anzunehmen. Ich rede natürlich von Bond, James Bond, wir sagen von Sean Connery.
Also einen echten schottischen Helden. In dem Film spielt auch Audrey Hepburn mit und Robin Hood ist deutlich gealtert.
Oh ja, der Regisseur war diesmal Richard Lester. Und der Film ist von 1976 und eigentlich nur zu verstehen vor dem politischen Hintergrund des Vietnamkrieges. Angesagt waren in dieser Zeit übrigens realistische Historienfilme.
Ja, dabei natürlich große Anführungszeichen mitdenken. Das heißt, alles ist irgendwie schmutzig und abgewetzt und es wird sehr viel geschwitzt.
Genau. Lester hat in dem Stil 1973 die drei Musketiere inszeniert. Der Film war übrigens auch sehr prominent besetzt und auch durchaus erfolgreich.
Ja, ein Zweiteiler. Richtig, richtig gut. In Sachen drei Musketierfilme eigentlich bis heute unerreicht. Wobei ich auch die BBC-Serie toll finde. Kleiner Einschub. Kommen viele tolle Filme heute vor. Also, ja, fahr fort mit Sean Connery als Robin Hood.
Ja, Lester gab dem Ganzen einen extra Kick, indem er den alten Robin Hood zeigte, der müde und desillusioniert vom Kreuzzug zurückgekehrt ist. Die Landschaft wirkt ziemlich verbrannt und sehr unenglisch, was kein Wunder ist, weil der Film in Spanien gedreht wurde. Alle wirken irgendwie müde und lustlos, sogar der Sheriff. Und in der finalen Kampfszene zwischen Robin und dem Sheriff ächzen und stöhnen beide wie verrückt. Und das ist auch deshalb spannend, weil der Sheriff von Robert Shaw gespielt wurde. Und bei einigen dürfte es jetzt ganz leise klingeln. In dem James-Bond-Film Liebesgrüße aus Moskau spielt Robert Shaw nämlich den Bösewicht Red Grant. Und er und Sean Connery liefern sich da eine ziemlich spektakuläre und damals sehr innovative Kampfszene in einem Zug. Eine der bekanntesten Kampfszenen aus den James-Bond-Filmen überhaupt, die sehr schnell geschnitten ist, sehr dynamisch, sehr hart.
Ich erinnere mich an die Szene und nun präsentieren beide ja letztlich das Gegenteil dieser Szene.
Genau. Robin gewinnt den Kampf, aber seine Männer werden anschließend von den Leuten des Sheriffs niedergemacht. Und Marion hat jetzt wirklich genug gesehen von dem stark gealterten Helden und sie vergiftet sich und Robin.
Wow. Und diese traurige Geschichte wollen die Leute im Kino sehen?
Natürlich nicht. Der Film war ein kompletter Reinfall. Die Kritiker liebten ihn, das Publikum hasste ihn. Und damit kommen wir dann zu deiner ersten DVD. Gerade schon erwähnt, Kevin Costner ist der Nächste, der sich an der Robin Hood-Rolle versuchte.
Ja, er ist ja Anfang der 90er ein echter Superstar, der mit dem Wolf tanzt, Bodyguard, JFK, Tatort Dallas.
Richtig. Wieder ist die Besetzung wirklich alleroberste Schublade. Morgan Freeman, Alan Rickman, Christian Slater und auch Sean Connery war wieder mit dabei. Diesmal als Richard Löwenherz.
Wenn auch nur für eine ganz kurze Szene am Schluss.
Genau, für den Titelsong wurde Bryan Adams engagiert und auch das war ein Riesenhit. Und das Lied war wochenlang auf Platz 1.
I do it for you.
Genau, ich habe mir das Lied auch nochmal angehört. Das Musikvideo hat 560 Millionen Views bei YouTube. Das ist wirklich nicht wenig. Der Film wurde allerdings vor einem ganz anderen politischen Hintergrund gedreht diesmal, als der mit Connery, nämlich vor dem Golfkrieg. Und Kevin Costner spielte ja im Wesentlichen sich selber eigentlich.
Das stimmt, ja. Lässig amerikanisch wie immer, wie ihn die Leute sehen wollten. Wobei sich darüber damals auch viele lustig gemacht haben. Das ist eben das Gegenteil von einer möglichst realistischen Darstellung.
Ja, also inhaltlich bediente sich der Film aus dem Fundus, den es gab. Kevin Costner kämpfte für die gute Sache, feuert seine Leute an und der einzige Twist war im Grunde die Rolle von Morgan Freeman als neue Figur Azim, der den guten und weisen Mann aus dem Orient gibt.
Vor dem Hintergrund des Krieges verständlich, diese Figur einzuführen. Es zeigt aber auch wieder, wie vielseitig der Stoff ist. Neue Figuren können problemlos hinzugefügt werden und man kann mal einen Antikriegsfilm machen, wie bei Connery, mal einen leicht apologetischen Film wie bei Costner.
Ja genau, das ist wirklich die Stärke von Robin Hood. Man kann das im Grunde bearbeiten, wie man will. Ich möchte jetzt nur noch einen Film ansprechen, nämlich den mit Russell Crowe, den du auch gerade schon erwähnt hast.
Der von Ridley Scott.
Genau, also hast du die Handlung verstanden?
Ich kann mich nicht erinnern, verwirrt gewesen zu sein, aber die traditionelle Robin Hood-Handlung wird eben erst ganz zum Ende des Films angedeutet, sozusagen als Ausblick auf Teil 2. Ja, ruft mir bitte in Erinnerung.
Also Robin kehrt von Kämpfen aus Frankreich zurück und nimmt dann die Identität des toten Robert of Locksley an, der aber eine Witwe hinterlassen hat.
Marion, genau.
Genau, und eigentlich ist sein echter Vater der Typ, der die Idee für die Magna Carta hatte, der aber hingerichtet wurde. Und schließlich kämpfen alle gegen die Franzosen, die versuchen mit Landungsbooten vom D-Day in England.
Ja, das ist, oh Mann, ja.
Ja, und erst dann muss Robin in den Wald, weil Johann neidisch auf seine Heldentaten ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was Ridley Scott damit meinte.
Ich glaube, das Drehbuch wurde auch mehrfach umgeschrieben. Aber Ridley Scott hat sowieso einen sehr eigenen Umgang mit historischen Stoffen, kann man immer wieder aufs Neue beobachten.
Ja, das erklärt wohl einiges. Neben diesem etwas verwirrenden Film soll es das heute gewesen sein. Abschließend noch ein paar zusammenfassende Sätze. Die Stärke dieser Figur, Robin Hood, ist die, die wir eben schon genannt haben. Es ist ein Stoff, der sehr flexibel einsetzbar ist. Man kann ihn fast beliebig bearbeiten und trotzdem bleibt die Figur immer deutlich größer als alle Autoren und Filmemacher, die sich an ihr versuchen. Jeder weiß, wer Robin Hood ist, aber irgendwie weiß auch niemand so genau, wer Robin Hood ist. Und so dient er denn mal Umweltschützern und mal einem Finanzdienstleister gleichermaßen als Vorbild und Namensgeber.
Ja, stimmt. Die Aktien-App. Naja, aus Robin Hood kann man wirklich alles machen. Den Beschützer des Waldes, den Sozialrevolutionär, den patriotischen Rebellen und anscheinend auch den gewieften Kapitalisten. Jeder biegt ihn sich zurecht, wie es ihm gerade passt. Es gibt übrigens auch noch einen Fantasy-Action-Film etwas neueren Datums mit Taron Egerton, aber den haben wir beide nicht gesehen. Fest steht, der Robin Hood-Stoff ist nicht tot zu kriegen. Und berühmte Geschichten, an denen niemand mehr die Rechte hat, sind für ein Studio natürlich sowieso immer eine schöne Sache. Was wir tatsächlich gar nicht erwähnt haben heute, ist der Disney-Film. Der eigentlich beste Robin Hood-Film. Stimmt. Wer jetzt die ganzen Titel alle noch gar nicht kennt, der sollte sich vielleicht am besten mal den Disney-Film angucken mit Robin Hood als Fuchs.
Ja, der ist klasse.
Der ist eigentlich unerreicht.
Wir haben auch längst nicht alle Filme und Serien über Robin Hood heute erwähnt.
Natürlich.
Es gibt wirklich hunderte.
Das wäre abendfüllend, mindestens.
Gut, jetzt hören wir aber erstmal Herr Bergmann zu.
Genau, der erzählt uns jetzt, worum es im aktuellen Damalsheft geht.
Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen Damalsheft?
Hallo Herr Meching, wir begeben uns diesmal ins frühe Mittelalter, und zwar ins Jahr 724, als der Wanderbischof Pirmin auf der Bodenseeinsel Reichenau ein Kloster gegründet haben soll. Ich sage haben soll daher, weil die Quellenlage zu diesen Ereignissen sehr dünn ist und teils auch widersprüchlich. Sicher ist dagegen, dass dieses Kloster bald florierte und sich zu einem kulturellen Zentrum entwickelte, das europaweit ausstrahlte.
Wie kam es dazu? War die Reichenau denn nicht sehr abgelegen?
In der Tat, eine Insel im Bodensee, die zu dieser Zeit bestimmt ein sehr stiller Rückzugsort war. Aber zugleich fließt der Rhein durch den Bodensee, damals eine der wichtigsten Verkehrsadern. In jedem Fall lebten schon wenige Jahrzehnte nach der Gründung rund 100 Brüder in diesem Kloster. Sie stammten durchweg aus hochrangigen Familien und diese wiederum deckten das Kloster mit Schenkungen ein, um den monastischen Betrieb dauerhaft zu sichern. So konnten die Mönche neben dem täglichen Gebet, sie brauchten dafür rund 8 Stunden, einzigartige Fähigkeiten entwickeln und pflegen, die die Reichenau zu einer Marke machten.
Erzählen Sie, was konnten die Mönche so besonders gut?
Im Reichenauer Skriptorium fanden talentierte Schönschreiber und Maler zusammen, sozusagen in mehreren Schulen im Laufe der Zeit, die viele der hochwertigsten Prachthandschriften des Mittelalters anfertigten, zum Beispiel das Liuta-Evangelia oder den Egbert-Psalter. Beide stehen heute auf der UNESCO-Liste des Weltdokumentenerbes.
Und diese Arbeit war denn einer der Gründe für die weite Ausstrahlung der Reichenau, nicht?
Ganz genau. Die Auftraggeber der kunstvollen Handschriften waren bedeutende Kirchenmänner und weltliche Granden bis hin zum Kaiser. So entstand das schon erwähnte europaweite Netzwerk. Und diverse Reichenauer Äbte und Gelehrte stiegen im Lauf der Zeit in der Hierarchie auf, sei es als Bischöfe oder als Amtsträger am Hof. Man kann bis heute sehr schön nachvollziehen, wie die Mönche zu ihren Freunden und Förderern zählten.
Anhand des berühmten Verbrüderungsbuches, richtig? Das kennt man als Mittelalter-Historiker natürlich.
Exakt. Dies war eine Liste mit schließlich rund 38.000 Namen. Darauf fanden sich neben den Mönchen selbst all diejenigen, die sich in irgendeiner Form dem Kloster verbunden fühlten. Die Idee dahinter war eine typisch mittelalterliche. die im Verbrüderungsbuch genannten wurden in die Gebete der Klostergemeinschaft aufgenommen. Und indem man für sie betete, sollte dies dazu führen, dass all diese Menschen am Tag des jüngsten Gerichts ins ewige Leben aufgenommen würden.
Das ist eine sehr schöne Idee. Noch zum Heft selbst. Worüber berichten Sie denn im Einzelnen?
Über die Gründung und die politische Großwetterlage dieser Zeit, Stichwort Karl Martell. Über die Gestaltung des Klosterlebens und den Bau von Gotteshäusern auf der Insel. Über die Arbeit im Skriptorium und beispielhaft über einige Handschriften, die dort entstanden. Über einige berühmte Persönlichkeiten, die auf der Insel wirkten, so der Dichter Walafried Strabo und der herausragende Wissenschaftler und Chronist Hermann der Lahme. Und abschließend darüber, welch große gesellschaftliche Bedeutung Klöstern im Früh- und Hochmittelalter zukam und warum das so war.
Ja, David, die Reichenau. Warst du schon mal da?
Nein.
Ja, ich war schon und ich kann es eigentlich nur empfehlen. Es ist wirklich schön da und man kann einige schöne alte romanische Kirchen sich angucken. Also wer frühmittelalterliche Kirchen mag, ist dann wirklich gut bedient. Und es ist irgendwie sehr ruhig und entspannt auf der Insel. Ich war vor Jahren mal da. Ein Kumpel von mir hat da mal gewohnt.
Also Reisetipp. Und wenn ihr hinreist, dann könnt ihr euch ja ein paar Robin Hood Bücher mit auf den Weg nehmen. Oder zumindest irgendwie einen Film vorher runterladen.
Genau, und dann setzt ihr euch auf die Reichenau und lest ein bisschen The Jest of Robin Hood.
Genau, viel Spaß dabei, holt euch das Heft und ihr könnt uns bis zur nächsten Folge folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört und ihr könnt uns an der einen oder anderen Stelle auch Sterne geben, über die wir uns sehr freuen würden.
Gut, nach unserer etwas lockereren 100. Folge, was folgt denn in Folge 101, David?
Guillaume, der Spion. Ich möchte mal sagen, Guillaume, der Spion. Aber ja, es geht um die Guillaume-Affäre in der Bundesrepublik über einen spannenden Spionagefall.
Genau, damit geht's weiter in 2 Wochen. Bis dahin.
Mach's gut.
Jo, ciao.
Tschüss.